Wir leben in einer Wolfswelt. Das hat der Autor und Regierungsberater Giuliano da Empoli gesagt. Der stammt aus der italienischsprachigen Schweiz und arbeitet unter anderem für die französische Regierung und vor allem für den französischen Präsidenten. Und was er meint, wenn er Wolfswelt sagt, ist unsere aktuelle politische Gegenwart weltweit. Unser Fokus hier in diesem Podcast ist da ein bisschen kleiner. Aber auch wir leben in einer Wolfswelt, jedenfalls wir hier im hohen Norden von Deutschland. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Wolfsland, denn wir leben im Wolfsland. Und seit wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben, ist wieder ganz viel Neues geschehen, hat es ganz viele neue Entwicklungen gegeben. Und es ist höchste Zeit, dass wir ein Update veröffentlichen in Sachen Wolf. Jetzt im Herbst 2025. Unter anderem hat es tatsächlich einen Angriff auf einen Menschen gegeben, genauso wie das bei uns im Podcast schon prognostiziert worden ist. Und viele politische Einschätzungen haben sich verändert, viele andere Einschätzungen haben sich verändert. Unter anderem auch die Frage nach Abschuss des Wolfes, ja oder nein. Ich bin Thomas Achenbach und bin als Projektmanager und als Redakteur verantwortlich für diesen Podcast. Und ich durfte jetzt nochmals unseren Gastgeber und unseren Moderatoren Tobias Böckermann zu einem Interview treffen zum Thema Wolf. Und damit sage ich Hi, Hallo und herzlich willkommen im Herbst 2025 und herzlich willkommen im Wolfsland.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Sitzen wir wieder zusammen zum Thema Wolf hier im Podcast-Studio bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Tobias Böckermann ist bei mir, unser Experte zum Thema Wolf.
Ja, hallo.
Wie hat sich denn deine eigene Schafsherde eigentlich entwickelt, seit wir das letzte Mal hier zum Thema gesprochen haben?
Ganz gut, muss ich sagen. Wir haben keinen Wolfsangriff gehabt, falls du darauf anspielst.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, aber du nimmst es schon vorweg.
Dann nehme ich dir vorweg, genau. Nein, wir hatten ja im vergangenen Jahr tatsächlich alle Schafhalter hatten Schwierigkeiten mit einer neuen Krankheit, mit der Blauzungenkrankheit.
Ja, richtig.
Und hatten viele Verluste, viele tote Tiere, viel Tierleid durch diesen Erreger, für den es erst keinen Impfstoff gab. Und das hat sich aber geändert. Es gibt einen und den Tieren geht's gut. Es gab keine zweite Welle.
Ach, es gibt einen Impfstoff, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay.
Genau. Wir haben auch alle Tiere geimpft, haben die Schafhalter alle gemacht.
Und deswegen hat man das dann auch im Zaum unterbinden können.
Genau. Also, okay. Genau, also das hat sich reguliert und so gesehen sind alle Schafe eigentlich bei bester Gesundheit, kann man sagen.
Das freut mich doch sehr für dich. Ja. Und der Wolf ist ferngeblieben auch.
Wir haben ihn zumindest nicht gesehen. Wir haben keinen Schaden. Unsere Zäune haben offensichtlich das getan, was sie sollen. Weil ich nicht davon ausgehe, dass alle Wölfe plötzlich weg sind.
Ja, da bist du ja quasi gar nicht, liegst du ja mit deiner Wolfsherde gar nicht im Trend, weil sich beim Thema Wolf ansonsten ja schon eine ganze Menge getan hat, seit wir unsere letzte Podcast-Folge gemacht haben. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, dass wir eine fünfteilige Serie veröffentlicht haben zum Thema Wolfsland und mit ganz vielen Experten gesprochen haben. Wir waren auf Wiesen und Weiden, haben mit Schäfern gesprochen, die Wolfsrisse gehabt haben, Wolfsrisse erlebt haben. Wir haben mit Experten gesprochen, die das Thema seit vielen Jahren verfolgen. Einer der Experten hat bei uns damals im Podcast gesagt, er geht schon davon aus, dass eines Tages es dazu kommen wird, dass der Wolf einen Menschen angreifen wird. Das ist tatsächlich jetzt geschehen. Im Sommer des Jahres 2025 gab es einen Übergriff eines Wolfes. Das ist in Utrecht geschehen, sogar bei einem Touristen-Hotspot dort, nämlich bei einer Pyramide aus der napoleonischen Zeit. Wie würdest du jetzt aus deiner Sicht einen solchen Vorfall beurteilen?
Ich bin natürlich nicht vor Ort gewesen und habe auch mit niemandem gesprochen. Ich habe dazu nicht recherchiert. Ich weiß also nur das, was über die Medien bekannt geworden ist. Es ist aber demnach so, dass dieser Wolf den Anwohner, Bürger später Bram getauft haben. Mhm. Es ist ein männlicher Wolf, ein Rüde, dass der schon häufiger auch vorher auffällig geworden ist. Und zwar hat er auch in diesem Fall vermutlich das Kind, einen kleinen Jungen, nicht angegriffen, um ihn zu fressen zum Beispiel. Mhm. Nicht zum Beuteerwerb, sondern dieser Wolf verhält sich schon länger merkwürdig, auffällig. Also der hat nachweislich schon einen Hund angegriffen und getötet, der irgendwie angeleint in der Nähe war. Und der hält sich immer sehr nah an Besucher-Hotspots auf, eben auch bei dieser Pyramide.
Ah, ja, okay.
Was schon ungewöhnlich ist, weil die Tiere eigentlich Abstand halten.
Ja.
Das hat der öfter mal nicht getan. Und er hatte, oder steht zumindest im Verdacht, im Vorjahr auch schon ein Mädchen nicht angegriffen, aber doch mit ihm so aneinander geraten zu sein, dass das Mädchen Kratzer hatte.
Oh.
Kratzer auf dem Bauch, und
okay,
das war auch ihm zuzurechnen.
Mhm.
Und jetzt war es so, dass ein Junge tatsächlich von ihm gepackt wurde und dass die Eltern nach holländischen Medienberichten ihn, das Kind eigentlich nur dadurch wiederbekommen haben, dass sie mit Holzstöcken auf diesen und Ästen auf den Wolf geschlagen haben. Man weiß nicht genau, was der Wolf wollte. Er hat das Kind nicht schwer verletzt, aber er hat es ein wenig verletzt. Und das war schon der schwerwiegendste Übergriff, Zwischenfall, der in den letzten Jahren bekannt geworden ist.
Und es handelt sich also quasi um einen Agro-Wolf, der als besonders aggressiv schon auffällig geworden ist.
Aggressiv weiß ich nicht. Vielleicht hat er Schwierigkeiten, dass so viele Menschen in seinem Revier sind.
Ah ja, okay.
Vielleicht ist er einfach fehlgeprägt. Das wäre dann tatsächlich eine Sache, die die Niederländer vor Ort beantworten müssten, was genau sie vermuten, mit diesem Wolf los ist. Es ist auf jeden Fall so, dass er für drei Übergriffe, die nicht Schafe oder Nutztiere betreffen, verantwortlich gemacht wird, über Genproben nachgewiesen,
mhm,
und dass man deshalb dann auch diesen Wolf zum Abschuss freigegeben hat.
Ist das denn ein Wanderwolf oder lebt der da in der
Gegend? Lebt da wohl.
Der
scheint da zu leben, und es gab Berichte, dass er da, dass es einen Rudel gibt, dass er Welpen hat und dass er möglicherweise Welpen verteidigen wollte, was auch immer. Das ist nicht so ganz klar. Man kann ihn ja auch schlecht befragen,
ja,
wie das so genau war und warum er das gemacht hat. Aber es ist natürlich, wie überall in solchen Fällen, eine Diskussion entbrannt in den Niederlanden zwischen Leuten, die sagen, dieser Wolf ist gefährlich, er muss erschossen werden,
mhm,
und Leuten, die sagen, nein, im Zweifel ist der Mensch schuld, er war zu nah dran, ist in sein Revier eingedrungen, was auch immer. Und es gab auch Klagen und Petitionen gegen den Abschuss. Aber der Abschuss ist genehmigt. Wie die Lage aktuell ist, kann ich nicht sagen.
Der Abschuss ist genehmigt.
Ja, das ist klar.
In den Niederlanden geht das jetzt schon so ohne weiteres.
Das geht auch in Deutschland. Das geht eigentlich überall in Europa.
Da müssen wir gleich nochmal näher drauf gucken auf das Thema. Denn was das angeht, hat sich doch ja einiges getan auf der darüberliegenden Gesetzesebene. Und das ist alles auch in diesem Sommer geschehen, im Sommer 2025. Zunächst einmal hat die EU-Kommission ja den Schutzstatus des Wolfes herabgesenkt. Und nicht das Parlament, sondern der Europarat ist dem dann gefolgt. Also auf EU-Ebene ist jetzt offiziell der Schutzstatus des Wolfes herabgesenkt. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Von welchem Status auf welchen Status denn?
Also das ist ja alles recht kompliziert im Naturschutz. Der Wolf ist über mehrere Schutzverordnungen geschützt, so wie andere Tiere auch.
Mhm.
Das eine ist die Berner Konvention. Das hatten wir auch in unserem Podcast damals kurz berichtet. Die musste zunächst geändert werden, damit dann die EU, das Parlament, die FFH-Richtlinie ändern konnte.
Ja.
Und das ist das Entscheidende, um auf nationaler Ebene in den Staaten mit dem Wolf anders umgehen zu können. Und die EU hat den Schutzstatus gelockert, und zwar von streng geschützt auf geschützt.
Von streng geschützt auf geschützt.
Genau.
Und geschützt heißt, es macht den Raum offen dafür, dass man mehr Entnahmen, heißt es ja so schön, vornehmen könnte. Ne? Also man kann mehr Wölfe abschießen. Ist das richtig?
Ja, sehr, sehr zusammengefasst gesagt, soll es die Folge sein.
Ja, okay.
Klingt immer noch sehr theoretisch und ist es auch. Es war aber auf jeden Fall klar, ein streng geschütztes Tier nach FFH-Richtlinie, dem darf man eigentlich gar nichts tun. Man darf es nicht berühren, keine Haare abschneiden. Man darf es eigentlich nicht beschießen mit Gummigeschossen. Man darf es erst recht nicht jagen. Man darf nicht mal irgendetwas tun, das seinen Lebensraum verschlechtert. Rein theoretisch.
Ja.
Genau. Und das ist natürlich dann so geendet, dass viele Klagen gegen Wolfsabschüsse Erfolg hatten, weil man auch nachweisen muss, dass man einen guten Grund hatte, um eine Ausnahme zu machen. Die Ausnahmen waren möglich, auch vorher schon. Aber man musste das sehr, sehr gut begründen und das ist vor Gericht fast immer gescheitert.
Und das ist das, was du meinst, wenn du sagst, man darf den Wolf in Deutschland theoretisch jetzt auch schon erschießen. Das müssten dann diese Ausnahmefälle sein.
Genau, also es gab ja schon ganz lange die Diskussion, was machen wir mit Wölfen, die ständig Nutztiere reißen. Ja. Und ich hatte berichtet über einen Wolf, der in den Niederlanden schon 50 Schafherden angegriffen hatte und dann nach Deutschland rüberkam, bei uns 2 angegriffen hat. Und dann wieder weitergewandert ist und dass man diesen Wolf eigentlich auch schon entnehmen könnte. Aber das war in den Niederlanden schwierig und bei uns auch, eben wegen der gesetzlichen Vorgaben. Und die sind erstmal auf EU-Ebene so gelockert worden, dass jetzt die einzelnen EU-Staaten eigene Gesetze erlassen oder ändern können. Und erst wenn das geschehen ist, wird sich ein bisschen mehr tun.
Also die EU hat das auf der übergeordneten Ebene jetzt möglich gemacht, aber Genau. Das muss noch in nationales Recht runtergebrochen werden und
so
das ist in Deutschland noch nicht geschehen.
Das ist noch nicht geschehen. Die Bundesregierung, die neue, hat in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das schnellstmöglich machen möchte. Sie möchte schnellstmöglich das Bundesnaturschutzgesetz und das Jagdgesetz ändern.
Ja.
Das würde bedeuten, der Wolf kommt ins Jagdrecht, was er im Moment nicht ist, jedenfalls nicht bundesweit. Umgesetzt werden wird es dann von den Ländern, aber er soll dann überall ins Jagdrecht und wenn er das ist, kann er auch theoretisch gejagt werden. Aber nicht so wie ein Reh zum Beispiel, was relativ einfach zu bejagen ist, rein rechtlich gesehen, sondern der Wolf bleibt geschützt, er darf nicht ausgerottet werden, man darf ihn nicht einfach so aus Willkür und guter Laune erschießen. Gut, das macht man beim Reh auch nicht, sondern es gibt immer einen Grund, warum man das tut. Das war jetzt ein falsches Beispiel. Das machen die Jäger nicht. Aber man darf es nicht willkürlich machen, das will ich damit sagen.
Ja.
Und wie diese Ausführungsgesetze in Deutschland aussehen werden, das ist noch offen.
Ja, schnellstmöglich heißt es dann jetzt im Herbst 2025
genau.
Als Ankündigung. Es war dann eben noch nicht möglich, ne?
Es war wohl noch nicht möglich. Ich habe in der vergangenen Woche noch gesprochen mit dem Umweltministerium. Man will es jetzt bald umsetzen.
Dem Bundesumweltministerium in dem
genau.
Fall. Okay.
Ja. Ja.
Und die müssen also, das Bundesumweltministerium gibt die Vorgabe vor und dann müssen die Länder das auch noch für sich auch noch mal in Landesgesetze umbauen oder darf man das dann trotzdem schon anwenden auf Bundesebene?
Also die EU setzt den Rahmen für die Mitgliedstaaten der EU und bei uns in Deutschland, Föderalismus, ist es so, dass dann der Bund den Rahmen setzt für die Bundesländer.
Okay, oh mein Gott. Da ist ja Brandenburg schon mal ein bisschen vorgeprescht. Im August dieses Jahres gab es eine Schlagzeile zu lesen, dass das Land Brandenburg gesagt hat, wir müssten 150 Wölfe pro Jahr abschießen. 150 Wölfe ist mal so eine Zahl. Wie kommt das Land jetzt ausgerechnet zu dieser Zahl? Liegt dir da irgendwas an Erkenntnissen darüber vor?
Ich habe das am Rande nur verfolgt. Ich glaube, das geht maßgeblich auf den zuständigen Minister zurück.
Okay.
Der da eine Zahl rausgehauen hat, was er so für sinnvoll hält. Brandenburg hat den höchsten Wolfsbestand in Deutschland.
Mhm.
Das heißt, sie haben sehr, sehr viele Wölfe. Wie er auf die 150 kommt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Er hatte eine Begründung geliefert, die ist aber durchaus von Fachverbänden angezweifelt worden.
Wie viel Prozent wären das denn ungefähr von den Wölfen, die in Brandenburg leben? 10, 20, 25, 50?
Ich vermute, dass es ungefähr 30% sind.
30% ist ja schon recht hoch, ne? Also
ja, es entspricht aber in etwa der Reproduktionsrate des Wolfes. Sofern er noch freie Reviere hat. Also auch Brandenburg darf nicht den Wolf in seinem Bestand einfach so sehr stark dezimieren. Im Prinzip muss ein guter Erhaltungszustand gewahrt bleiben.
Okay, das ist eine interessante Zahl. 30% ist die Reproduktionsrate des Wolfes. Also um etwa 30% nehmen Wolfspopulationen zu.
Das war bislang die Dynamik in einem von Wölfen bisher freien Lebensraum. Das wird nicht immer so bleiben,
ja.
Weil irgendwann kein Platz mehr ist für Wölfe. Aber wir sind noch nicht beim theoretisch möglichen Höchstbestand, noch lange nicht.
Wir sind ja immer noch in der Situation, dass wir hier im Norden relativ viele Wölfe haben, wohingegen so der Süden noch relativ unbesetzt ist, ne?
Genau, das wird jetzt gerade mehr. Es gibt eigentlich kein Bundesland mehr ohne Wolf. Und auch da wird es einfach relativ rasant ansteigen.
Da muss ich kurz nachfragen, gibt es eigentlich kein Bundesland mehr ohne Wolf oder gibt es tatsächlich kein Bundesland?
Das müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, weil die Dynamik ist sehr, sehr groß. Also die Frage ist sowieso, was man rechnet. Wölfe tauchen überall auf, tatsächlich, das kann man sagen, in jedem Bundesland. Ob sie da schon ein reproduzierendes Rudel gebildet haben in jedem Bundesland, das kann ich gerade nicht sagen.
Das war die Geschichte mit den Wanderwölfen. Ne? Es gibt ja immer noch ganz viele Wölfe, die quasi auf Wanderschaft sind und das ja sind, weil sie einen Platz für sich suchen irgendwo. Ne?
Genau, das ist der normale Vorgang, wenn ein Rudel, also männlicher Wolf, weiblicher Wolf reproduzieren, bekommen Junge, also Welpen nennen die sich ja. Und die dürfen dann eine ganze Weile bei den Eltern bleiben und nach anderthalb Jahren in etwa müssen zumindest die männlichen Wölfe das Rudel verlassen. Ein Teil der weiblichen Jungtiere bleibt manchmal, um sich mit um die Familie zu kümmern. Aber alle Wölfe, die überzählig sind und erwachsen, die gehen dann auf Wanderschaft und suchen ein neues Revier und einen eigenen Partner.
Mhm. Brandenburg hat die meisten immer noch, aber ja. Niedersachsen ist ja dann weiterhin an Position 2. Ne?
Das sieht so aus, genau. Die aktuellen Zahlen sind immer weiter angestiegen tatsächlich.
Wir haben am 19. Juli haben wir die Nachricht lesen können, dass ein neues Rudel entdeckt worden ist, und zwar in Damme, also nicht unweit vom Osnabrücker Land, vom Oldenburger Land. Nicht unweit von Kloppenburg, da gibt es das, weißt du, wie vielte Rudel in Niedersachsen das ist?
Also das wievielte dieses ist, weiß ich nicht. Tatsächlich, ich kann dir aber sagen, wie viel wir insgesamt haben. Und zwar aktuell heißt immer mit ein paar Monaten Verzug, weil man nicht tagtäglich Daten aktualisiert. Aber aktuell sind es 57 Wolfsrudel.
In Deutschland?
Niedersachsen.
In Niedersachsen?
Ja.
Ah ja, okay, gut. Und dieses, also wenn man ein neues Rudel entdeckt, das ist dann schon auch, ist schon was, ne? Das ist ja nicht so ohne weiteres getan, ne?
Ja, man braucht halt tatsächliche sogenannte C1-Nachweise. Das heißt, man muss sicher wissen, dass es einer war. Das ist entweder ein Foto, das wirklich eindeutig einen Wolf erkennen lässt, oder eine Genprobe. Und um zu wissen, ob man einen Rudel hat, muss man Jungtiere nachweisen. Mhm. Ansonsten hat man einen Einzelwolf oder ein Wolfspaar. Mhm. Sobald Welpen ins Spiel kommen, ist es ein Rudel.
Wir haben im Podcast ganz viel darüber gesprochen, wie man nachweist, dass Wölfe das sind. Wie weist man denn jetzt nach, dass es Welpen sind? Also kann man das am Kot auch sehen, weil der Kot einfach kleiner ist? Oder es heißt ja nicht Kot, in der Fachsprache heißt es ja Losung.
Losung,
ja.
Genau.
Klingt biblischer, als es ist, aber okay. Ja.
Nein, also Welpen weist man tatsächlich nach in den ersten paar Monaten an der Größe, soweit ich das im Kopf habe. Das macht die Sache nämlich sehr schwierig, weil die relativ schnell genauso groß sind wie ihre Eltern.
Da reden wir aber vom Kot jetzt, ne?
Oder nein, Tieren? Die Tiere.
Von den Tieren, okay.
Die Tiere, nein, also ob man am Kot nachweisen kann, wie alt die sind, kann ich nicht sagen.
Also das sind dann schon Beobachtungen, die man machen
das
muss.
Genau.
Das sind Kameras oder Fotos.
Hauptsächlich wird das so sein, ja.
Ja, okay, alles klar. Gut.
Genau.
Ich hatte so die Anmutung, dass in Niedersachsen gar nicht mehr so viel Platz ist eigentlich für Wölfe, ne? Aber es scheint ja doch noch hier und da noch mal Fleckchen zu geben, wo man sich niederlassen kann als Wolf.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Es gibt mit Sicherheit noch freie Reviere, die besiedelt werden können. Man hat ursprünglich gedacht, ein Wolf braucht Wildnis, Ruhe, Rückzugsgebiete. Das stimmt aber nur bedingt. Der Wolf ist relativ anspruchslos und deswegen besiedelt er auch Flecken, wo man das nicht für möglich halten würde. Dementsprechend ist auch in Niedersachsen noch Platz für weitere Wölfe.
Jetzt gibt es ja noch eine zweite Klausel, die wir betrachten müssen. Wir haben einmal schon drauf geschaut auf das Thema Schutzstatus. Das ist das politische Thema EU und Landesebene, Bundesebene. Dann gibt es immer noch das Stichwort des Erhaltungszustandes. Es gab den günstigen oder den ungünstigen Erhaltungszustand. Da gibt es auch Änderungen. Klären wir nochmal eben kurz auf, was ist nochmal ein günstiger Erhaltungszustand?
Also in Kurzform heißt das, dass die Population eines Wildtieres, in diesem Falle des Wolfes, in allen Belangen, in allen Parametern, die man dazu berücksichtigen muss, so gut aufgestellt ist, dass sie auch bei einer Krankheit, zum Beispiel bei Wölfen, meine ich, gibt es Räude, die eine Rolle spielen kann, dass sie auch bei so einer Krankheitswelle nicht gefährdet ist, wieder auszusterben.
Ah ja, da geht es um die Frage, können sie nochmal aussterben oder nicht?
Unter den Bedingungen, die wir so kennen, die wir annehmen können und eben mit der Maßgabe, dass irgendeine Krise eintritt, werden sie dann weiter überleben.
Also sozusagen das Coronavirus der Wölfe ausbricht. Oder
genau, was auch immer da möglich sein könnte, aber ja. Dass sie wirklich in ihrem Bestand so gefestigt sind, dass die genetische Basis groß genug ist, dass sie eben überleben können und auch die Anzahl der Tiere groß genug.
Und bis vor kurzem galt der Wolf aller Schlagzeilen zum Trotz ja offiziell immer noch als ausgestorben, was wir diesen Schutzstatus entnehmen konnten. Ne? Da gibt es jetzt eine radikale Änderung.
So ist es. Es gibt ja immer die roten Listen für Tiere, Pflanzen, Pilze, alles Mögliche, was so lebt. Und man muss jetzt dazu sagen, die letzte rote Liste für Säugetiere, der Wolf ist ja ein Säugetier, hatte eine Datenbasis von Anfang der 90er Jahre, 1990er Jahre. Diese Werke sind unheimlich aufwendig herzustellen. Man braucht tausende von Beobachtungen, Einschätzungen, Experten. Und deswegen wird die nur sehr selten gemacht. Und der Wolf war Anfang der 90er Jahre in der roten Liste geführt als ausgestorben. Das war er auch. Es gab keinen einzigen. Der erste Wolf in Niedersachsen kam 2012. Und die neue rote Liste vom Sommer 2025 hat den Wolf nicht mehr als ausgestorben eingestuft, sondern als ungefährdet.
Als ungefährdet.
Das heißt, er ist nicht mal mehr in einer Schutzkategorie.
Also er hat einen günstigen Erhaltungszustand jetzt.
Ja, das ist, sind aber zwei unterschiedliche Dinge.
Ah, okay, gut.
Ja, die rote Liste sagt nur, die unterteilt in ausgestorben, stark gefährdet, gefährdet oder ungefährdet oder extrem selten, sowas gibt es auch. Aber das ist eine Kategorie, die nichts mit der FFH-Richtlinie zu tun hat, sondern das ist eine Einstufung für alle Tierarten.
Okay.
Genau. Ja, es ist sehr komplex, das Regelwerk für Tiere und Pflanzen. Und da ist ja eben von ausgestorben auf ungefährdet hochgestuft worden, was in dieser kurzen Zeit so meines Wissens nach noch nie vorgekommen ist.
Und das Spannende ist, und das musst du auch nochmal einordnen für mich, das betrifft die Landbereiche oder die Länder, sagen wir mal so, die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, aber offensichtlich nicht in Gänze, sondern in Teilen. Warum denn das?
Da geht es dann um den Erhaltungszustand, den Deutschland an Brüssel melden muss. Das ist tatsächlich eine Vorgabe der FFH-Richtlinie. Und man unterscheidet nicht nach Bundesländern oder Staaten, was eine Tierpopulation oder eine Pflanzenpopulation angeht, sondern nach Regionen. Die Alpen sind zum Beispiel oder bergige alpine Regionen sind eine eigenständige Region. Und man betrachtet dann eben diese Bergregionen, ist da eine Tierart selten, eine Pflanzenart selten oder nicht. Und dann gibt es die atlantische Region, dazu zählen Teile Niedersachsens, Schleswig-Holstein, Teile Nordrhein-Westfalens. Mhm. Und in dieser Region ist der Wolf tatsächlich in einem günstigen Erhaltungszustand. Mhm. Das ist amtlich festgestellt, auch im Land Niedersachsen. Da gibt es tatsächlich eine Zahl. In Niedersachsen sagt man, man braucht 44 Wolfsrudel für den günstigen Erhaltungszustand und wir sind aktuell bei 57.
Okay.
Genau. Und die Bundesländer, die noch weiter südlich liegen, die gehören zur atlantischen Region. Und da ist der Wolfsstatus aktuell unklar, weil man sich noch nicht einigen konnte, was man jetzt nach Brüssel meldet. Mhm. Aber auch das soll jetzt passieren.
Okay.
Meine Erwartung ist, dass auch dort der günstige Erhaltungszustand festgestellt werden könnte. Also wenn man davon ausgeht, in Baden-Württemberg gibt es nur 5 Wölfe, die Zahl ist aus der Luft gegriffen. Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber sie wird niedrig sein. Dann kann man sagen, dort ist der Erhaltungszustand auf jeden Fall immer noch ungünstig, weil ja diese 5 Wölfe, wenn es denn 5 sind, durch irgendein Ereignis alle ums Leben kommen könnten und dann wäre der Wolf dort wieder weg.
Ja.
So, und wenn man sagt, man muss das auf das ganze Land hochrechnen und da reicht eine Region, wo der Zustand noch ungünstig ist, dann kann es eben auch sein, dass man die gesamte atlantische Region so einstuft. Das ist aber noch unklar.
Dann passt ja der Titel unseres Podcasts nach wie vor perfekt auf das, was wir hier machen, denn wir leben nach wie vor hier oben im Norden im Wolfsland.
So sieht das aus.
Wird denn der Druck jetzt stärker, dass die Leute sagen, jetzt müssen wir ihn aber auch mal langsam mal schießen dürfen?
Ja, das ist so. Die Verbände, Tierhalter drängen darauf, dass die Bundesregierung und die Länder sich etwas beeilen, weil eben die Zahl der Wölfe weiter wächst und stellenweise auch immer noch die Zahl der Nutztierrisse wächst. Es gibt auch Regionen, da nehmen sie ab. Das liegt ein bisschen dran, wie die Tiere geschützt werden und auch welche Wölfe da vor Ort sind. Manchmal weiß man auch einfach nicht, warum Nutztierrisse abnehmen plötzlich.
Dann gab es noch eine weitere Schlagzeile, die mich sehr hat aufhorchen lassen, nämlich, dass womöglich ein Konkurrent des Wolfes neu aufgetaucht sein könnte und sich womöglich auch nochmal neu stark ausbreiten könnte. Der Goldschakal ist in Deutschland gesichtet worden und gilt als eine Art, die invasiv sein könnte. Ist das so?
Ja, der Goldschakal ist tatsächlich in Deutschland angekommen. Das kann man sagen. Es gibt in verschiedenen Bundesländern Reviere dieses Tieres. Der Goldschakal stammt aus Südeuropa, hauptsächlich Südeuropa und aus Asien und liebt eigentlich wärmere Regionen. Man sagt, dass er vom Klimawandel profitiert. Wärmere Sommer und weniger kalte Winter. Mhm. Der ist kleiner als ein Wolf, aber größer als ein Fuchs. Also so ein Mittelding zwischen beiden Raubtieren. Und ja, er scheint sich zu etablieren, zumindest.
Ob selbes, er die selbes Beuteschema als wie der Wolf? Oder?
Also er, nicht ganz. Also es soll auch Nutztierrisse schon gegeben haben durch Goldschakale, aber eigentlich soll er eher auf Niederwild gehen, also Hasen, Kaninchen, Vögel, sowas.
Ja, okay.
Genau, aber ganz sicher kann man sich da wohl nicht sein.
Wie siehst du das? Hast du Angst vor dem Goldschakal jetzt?
Also angesichts der Entwicklung mit den Wölfen, muss ich sagen, ob da jetzt noch ein Goldschakal kommt oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal.
Kann dich nichts mehr schocken. Würden die beiden denn auch harmonieren miteinander? Also können die sich parallel entwickeln?
Ich vermute, dass der Wolf in seinem Revier keinen Goldschakal duldet.
Also der Wolf.
Aber ich muss wirklich nochmal dazu sagen, ich bin kein Wildbiologe.
Okay, ja, ja.
Das müssen vielleicht dann die Experten beantworten, ob das geht. Aber der Wolf ist ja auch sehr dominant gegenüber Hunden zum Beispiel, die er als Konkurrenz ansieht in seinem Revier. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen Goldschakal duldet. Aber das muss die Zeit zeigen oder müssen Experten sagen.
Okay, herzlichen Dank. Hast du das Gefühl, wir haben doch irgendein wichtiges Thema vergessen?
Nein, ich glaube nicht, aber ich vermute, wenn wir wollen, dann können wir in einem Jahr nochmal ein Update machen, weil sich die Entwicklung irgendwie weiterdreht.
Ganz bestimmt. Dann sollten wir das tun.
Ja,
mal schauen. Freue mich drauf.
Gut, ich auch.
Danke, Tobias. Danke, dass du da warst.
Ja, gerne.
Der Wolf wandert weiter durch Deutschland, beschäftigt weiter die Menschen, bewegt weiter die Gemüter und das wird auch so bleiben. Soweit also das aktuelle Update im Herbst 2025 hier im Podcast Wolfsland. Mein Interviewpartner, mit dem ich heute sprechen durfte, war und ist Tobias Böckermann. Mein Name ist Thomas Achenbach und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion Britta Kothe und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung Annika Sterner. Moderation Tobias Böckermann. Produktion Marietta Osterloh. Projektleitung Thomas Achenbach. Weitere Stimmen Thomas Achenbach, Britta Kothe und Insa Pöcking.